Herzlich willkommen zum Online-Training für Führungskräfte. Hier im fünften Video des ersten Moduls mit dem Titel Führen mit Verantwortung. Mit Verantwortung kann in Unternehmen so Großes erreicht werden, so große Ziele realisiert werden, wenn alle denn ihre Verantwortung übernehmen. Von der Empfangsdame bis hoch zum Vorstand. Und genau das Gegenteil kann eben auch passieren, wenn niemand Verantwortung übernimmt. Dann ist ein Unternehmen häufig nur ein Schatten seiner selbst. Lassen Sie uns also mit dem Thema gleich starten und schauen, was Sie in diesem Video lernen werden. Es geht einmal darum, was Verantwortung überhaupt genau ist und warum sie wichtig ist. Was bedeutet es, als Führungskraft Verantwortung zu übernehmen? Was passiert, wenn keine Verantwortung übernommen wird? Und wie kann ich dazu beitragen, dass alle Mitglieder meines Teams ihre Verantwortung auch übernehmen? Manchmal ist es einfacher, sich einem Thema zu nähern über ein Negativbeispiel. Und ich musste nicht lange überlegen, welches Negativbeispiel ich kenne und das vielleicht auch Sie kennen, was ich hier anführen könnte. Es ist jemand aus dem deutschen Fernsehen, also ein Schauspieler, der eine Rolle spielt. Es geht um diese Rolle. Und diese Rolle ist eine Person, die in einer großen deutschen Versicherung arbeitet, in einer Schadensregulierungsabteilung. Und diese Person, kennen Sie wahrscheinlich, hat eine leichte Glatze und sieht so aus. Genau, Bernd Stromberg. Wenn Sie die Serie schon mal gesehen haben, wissen Sie, worauf ich hinaus will. Denn Bernd Stromberg verletzt jeden Grundsatz von verantwortungsvoller Führung. Und das ist auch der Grund, warum ich wirklich die ersten paar Folgen schon leichte Bauchschmerzen hatte, als ich gesehen habe, wie der mit Mitarbeitern umgeht, was da alles passiert, welche Grundsätze integrer und verantwortungsvoller Führung dort verletzt werden. Also schauen Sie sich ruhig noch mal ein paar Folgen als Ergänzung zu diesem Video an und zum Modul 1, dann werden Sie auf einmal erkennen, was da alles genau schief läuft. Also man hat ja so ein Gefühl dafür, oh, irgendwie ist das nicht so ganz in Ordnung, aber jetzt können Sie das vielleicht noch besser analysieren. Er übernimmt überhaupt keine Verantwortung für sein Handeln, ob auf dem Parkdeck, auf dem er sogar Fahrerflucht begeht in einer der Folgen, oder gegenüber seinen Kollegen, die er ins Messer laufen lässt, nur um selbst gut dazustehen. Er versucht zwar immer, sich so zu generieren, als sei er großzügig und würde er sich vor sein Team stellen, aber in letzter Konsequenz tut er das nicht. Er ist das berühmte Fähnchen im Wind, das sich versucht, überall herauszuwinden. Damit ist er für mich das personifizierte Gegenteil von Integrität. Sein größter Schwachpunkt ist es geht ihm primär um seine Bedürfnisse. Und das ist genau der Punkt, den wir in einem der vorhergehenden Videos behandelt haben. Das ist die Verletzung des Vertrages zwischen Gruppe und Anführer. Der Anführer ist deswegen Anführer, weil er sich um seine Gruppe sorgt, um seine Sippe und dafür einsteht und sich vor sie stellt und sie beschützt und nicht ins Messer laufen lässt. Vorbild für genau so bitte nicht. Also vielen Dank, Herr Stromberg, da haben Sie gute Arbeit geleistet, um uns genau zu zeigen, wie man es nicht tut. Verantwortung ist natürlich auch nichts für Schönwetterkapitäne. Natürlich ist es ganz einfach bei ruhiger See, denn bei ruhiger See kann jeder sein Boot steuern und auch sicher nach Hause bringen. Ist überhaupt kein Problem ohne Wellengang, ohne großartige Strömung. Alles ganz einfach, mit guter Sicht. Aber wie sieht es eben bei Sturm aus? Und Sturm, jetzt werden Sie sich sagen, ja, ich bin aber bei Sturm auch im Büro und da bin ich solchen Gefahren natürlich nicht ausgesetzt, aber es gibt eben auch Sturm im Büro. Der sieht dann etwas anders aus, zum Beispiel so, wenn zwei Mitarbeiter im Streit liegen oder wenn eben ein Mitarbeiter glaubt, das Team gegen sie aufhetzen zu müssen. Das ist jetzt schon ein Extremfall, aber das kann eben auch mal sein. Und da müssen Sie eben auch die Verantwortung dann übernehmen können, dass diese Situation eben zu entschärfen. Oder eben auch, wenn ein Mitarbeiter gekündigt werden muss, aus welchen Gründen auch immer. Wenn zum Beispiel ein Teil des Unternehmens outgesourced wird, wenn ein Geschäftsbereich eben sich erledigt hat aufgrund von, also fragen Sie mal Kodak, ja, die sind auch nur noch ein Schatten ihrer selbst, verglichen mit der früheren Größe. Das kann eben passieren aus den unterschiedlichsten Kontexten heraus. Und wie gehen Sie dann mit der Verantwortung um, so eine Kündigung auch menschlich zu gestalten? Denn auch das geht. Man muss sich eben an ein paar Regeln halten. Führungskraft zu werden und dafür Verantwortung zu übernehmen, bedeutet also auch, ungeliebte Zielvorgaben verfolgen zu müssen, wie zum Beispiel die einer Kündigung, unpopuläre Entscheidungen treffen zu müssen. So ein ganz banales Beispiel, an dem es schön plakativ ist. Zwei Mitarbeiter ihres Teams reichen zeitgleich für den gleichen Zeitraum den Urlaub ein und nur einer kann in den Urlaub gehen. Was tun sie? Einer von beiden wird auf jeden Fall nicht besonders glücklich mit ihrer Entscheidung sein und deshalb müssen sie eben auch mit negativem Feedback leben. Wer das nicht will oder glaubt, das nicht zu können, ist fehl am Platz. Bitte bedenken Sie, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem, was Sie glauben, was Sie nicht können und dem, was Sie tatsächlich nicht können. Einen großen Unterschied gehen wir auch nochmal in Modul 2 ein, wo es um solche Themen wie Glaubenssätze geht. Das, was jetzt bisher auf dieser Folie steht, ist ja nicht gerade sehr erstrebenswert, oder? Also wir bekommen lieber positives Feedback, wir treffen lieber populäre Entscheidungen und so weiter. Doch je mehr wir bereit sind, Verantwortung für uns selbst, für unser Leben, für uns selbst und unser Handeln zu übernehmen, desto größer und vielfältiger wird letztendlich unser Leben. Desto mehr können wir uns entfalten, weil wir uns mehr Spielraum erarbeiten, weil wir ganz anders handeln und uns ganz anders verhalten. Ich greife jetzt vorweg, bleiben wir erstmal hierbei, eins nach dem anderen. Also erst wer bereit ist, auch damit leben zu können, mit den oben genannten Punkten, kann ein Gefühl für Verantwortung entwickeln und letztendlich Verantwortung übernehmen. Und jetzt haben wir schon einiges über Verantwortung gehört und welche Konsequenzen das haben kann und wie Situationen konkret im Büro aussehen können. Aber was ist denn letztendlich Verantwortung? Was genau ist das denn? Und ich habe Ihnen ein altes Bild aus meinen Unterlagen, aus meiner Studienzeit mitgebracht, aus einem Soziologie-Seminar, wo wir uns genau diesem Thema gewidmet haben, nämlich dem Thema Verantwortung, welche Komponenten gehören dazu und so weiter. Es ist ein Bild, was Sie nicht erschrecken soll. Ich zeige es Ihnen einfach mal. Was aber viele Aspekte oder die wesentlichen Aspekte von Verantwortung eben beinhaltet. So, wie gesagt, nicht erschrecken. Es ist auch ganz einfach, wenn ich es Ihnen ein bisschen erkläre und näher bringe. Also ganz oben haben Sie eben das Subjekt, also wer trägt Verantwortung. Also entweder eine Person, wie Sie zum Beispiel, oder eine Gruppe oder eben eine Gesellschaft an sich. So, und dieses Subjekt trägt Verantwortung in Form einer Handlung und eines Ergebnisses für ein Objekt. Also wofür? Entweder für sich selbst, es übernimmt also Verantwortung für sich selbst, oder für andere, eine soziale Bindung, das wären zum Beispiel Ihre Mitarbeiter im Team, oder eben auch für die Umwelt, Nachhaltigkeit. Also wenn ich mich dazu entscheide, ganz banal eben zu sagen, ich werfe meinen Dreck nicht einfach auf die Straße, sondern packe ihn in den Mülleimer. Dann ist die Umwelt weniger verdreckt. Wenn ich zum Einkaufen gehe und irgendwie Transportkapazitäten mitnehme, ohne jedes Mal eine neue Plastiktüte kaufen zu müssen, schone ich die Ressourcen. So, und dann haben wir eben auf der rechten Seite eben noch die Autorität, also wem gegenüber müssen wir uns rechtfertigen? Letztendlich müssen wir gar nichts, sondern nur vielleicht eine Sache, nämlich unserem Gewissen gegenüber rechtfertigen. Das sehen Sie unten bei Moral und Ethik. Oder eben, wenn Sie einer Religion angehören, dann müssen Sie sich vielleicht Ihrem Gott, Ihrer Kirche oder Ihrem Prediger gegenüber rechtfertigen. Oder eben auch, was wir, glaube ich, alle müssen, die wir hier in Deutschland leben, uns den geltenden Gesetzen gegenüber rechtfertigen. Zum Thema Gesetz und Gesetzesverstoß eine ganz spannende Geschichte, die mir vor ein paar Jahren ein Freund erzählt hat. Er hat Psychologie studiert und war dann eben auch im Rahmen eines Praktikums eben auch eingesetzt in einem Gefängnis. Und dort hat er eben auch Menschen befragt, warum sitzen sie denn hier im Gefängnis, wie kam es dazu? Und er sagte, es gibt spannenderweise zwei Gruppen. Es gibt die einen, die sagen, ich sitze im Gefängnis, weil ich eine Bank ausgeraubt habe, weil ich einen Einbruch begangen habe oder was auch immer es dann letztendlich ist. Und es gibt eine zweite Gruppe von Menschen, die sagen, ich sitze im Gefängnis, weil mich die Polizei erwischt hat. Und vielleicht spüren Sie den Unterschied, wo liegt da die Verantwortung? Liegt die Verantwortung bei mir, bei meiner Handlung? Ich habe eine Bank ausgeraubt, ich habe einen Einbruch begangen. Oder liegt die Verantwortung bei der Polizei, also außerhalb von mir? Und damit schiebe ich die Verantwortung weg. Und Sie spüren vielleicht, was das letztendlich für einen Unterschied in Ihrem Leben ausmacht, ob Sie die Verantwortung wegschieben, woanders hin oder eben für sich selbst eben akzeptieren. Und Sie spüren vielleicht, was es für einen Unterschied macht, ob Sie die Verantwortung wegschieben, nach draußen, an die Polizei in dem Falle, oder ob Sie die Verantwortung für sich annehmen und sich damit als handelndes Subjekt, handelndes Individuum, das auch Entscheidungen treffen kann, eben selber wahrnehmen. Was das für ein Unterschied ist, kommen wir gleich in diesem Video noch intensiver darauf zu sprechen. Okay, kommen wir noch kurz zu Moral und Ethik. Da gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied. Also grundsätzlich ist die Moral unser gebildetes Regelsystem, unser Normensystem, unser Wertesystem, das in unserer Gesellschaft als Verhaltensmaßstab dient. Also wie haben wir uns zu verhalten, welchen Regeln wollen wir folgen, und wenn sie eben diesen Regeln folgen, dann sagen alle, ja, das ist so in Ordnung. Die Ethik darüber hinaus ist letztendlich das Gleiche mit dem kleinen, aber sehr entscheidenden Unterschied, dass eben die Moral kritischen Reflexionen unterzogen wird, zum Beispiel einer wissenschaftlichen Reflexion. Oder eine Reflexion an grundlegenden Prinzipien, wie zum Beispiel unserem Verständnis, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und dieser kleine, aber sehr feine Unterschied kann dann eben schon mal den Unterschied zwischen Hexenverbrennung und Menschenrechten ausmachen. Das ist jetzt sehr plakativ, aber letztendlich ist genau das der Unterschied. Denn früher hatte man auch eine Moralvorstellung, wie man eben mit Hexen umzugehen hat. Das können Sie heute so nicht mehr machen und zum Glück nicht. Wir sind da also eine Stufe weiter, aber damals galt es eben sogar als normal, wenn gewisse Kriterien erfüllt wurden, dann wurden Menschen bei lebendigem Leibe verbrannt. Diese dunklen Zeiten haben wir zum Glück überwunden. Das war jetzt auch schon der komplizierte Teil zum Thema Verantwortung. Machen wir es uns jetzt selber einfach mal ein bisschen einfacher und schauen uns das Wort Verantwortung doch mal genau an. Und da steckt ein ganz spannendes Wort drin, nämlich das Wort Antwort. Ziemlich banale Erkenntnis, aber eine sehr wichtige. Und schauen wir uns daher mal die Merkmale von der Verantwortung eben an. Die Art unserer Antwort auf eine Situation in unserem Leben bestimmt unsere Lebensqualität. Dieser Satz ist so wichtig, dass ich ihn nochmal vorlese. Die Art unserer Antwort auf eine Situation in unserem Leben bestimmt unsere Lebensqualität. Als ich diesen Satz zum ersten Mal gehört und gelesen habe, habe ich ein bisschen gebraucht, um das überhaupt zu verstehen. Vielleicht sind Sie ja deutlich schneller unterwegs. Vielleicht hilft es Ihnen auch gleich, wenn ich das ein bisschen erkläre. Aber was steckt in diesem Satz hauptsächlich drin? In diesem Satz steckt drin, dass wir auf eine Situation auf unterschiedliche Arten antworten können. Das heißt also, wir haben Situationen, das sind also gewisse Reize, und die treffen auf uns auf. Und in den meisten Fällen reagieren wir einfach irgendwie. Doch zwischen diesem Reiz und dieser Reaktion befindet sich ein Raum. Das hat Viktor Frankl zum ersten Mal so richtig zu Papier gebracht in seinen ganzen Arbeiten. Darauf gehen wir auch noch in Modul 2 näher ein, deutlich ein, weil das ein entscheidender Punkt ist im Leben eines Menschen, ob man sich eben denkt, ich bin halt so und was soll ich denn machen? Ich habe ja keine Wahl, so zu reagieren, sondern ich reagiere einfach. Oder ob es eben diesen Raum gibt, der am Anfang nur ganz, ganz klein ist und je häufiger man ihn nutzt, immer größer wird und dadurch eben auch Souveränität entstehen kann. Und wenn Sie das einmal verstanden haben, dann wissen Sie, dass in jedem Gespräch, wo jemand sagt, ich bin halt so oder so ist das eben, nein, so ist es eben nicht, sondern die Person ist auch nicht so, sondern sie hat gewählt, so zu sein. Und so können Sie eben auch Ihre Reaktion wählen. Wir machen das mal anhand von ein paar Beispielen ein bisschen plastischer. Also, wir verantworten nicht alle Umstände in unserem Leben. Also, wenn eine U-Bahn zu spät kommt, dann verantworten Sie das nicht. Aber wir verantworten alle Reaktionen und Interpretationen darauf. Also, wir geben die Antwort darauf. Banales Beispiel. die U-Bahn kommt zu spät. Und jetzt haben Sie die Wahl zu reagieren. Entweder stehen Sie eben am Bahnsteig und regen sich wahnsinnig darüber auf, weil das ja eigentlich planmäßig anders sein sollte, weil Sie ohnehin schon leicht spät dran sind und dann vielleicht nicht mehr pünktlich kommen, wohin auch immer. Oder Sie entscheiden sich eben, sich nicht aufzuregen. Das fällt nicht immer leicht. Es geht nicht darum, ob etwas leicht ist hier oder nicht, sondern ob es geht oder nicht. Oder Sie entscheiden sich dafür, eben sich nicht aufzuregen und stattdessen irgendwie vielleicht tief durchzuatmen, die Minuten, die jetzt noch die U-Bahn braucht, um dann zu kommen, irgendwie mit einer kleinen Meditation zu verbringen oder sich was durchzulesen von der Zeitschrift, die Sie sowieso dabei haben, oder sich auf dem Smartphone irgendwas anzugucken oder anzuhören. Sie sehen also, es gibt unterschiedliche Arten, wie wir auf Situationen reagieren können. Und wir entscheiden das. Das haben wir zwar irgendwann gelernt. Also es gibt, je häufiger wir etwas machen, desto stärker ist ja auch unsere Gewohnheit. Und was am Anfang noch ein Trampelpfad ist, ist später ein Weg und später noch eine Autobahn. Je häufiger wir das tun. Aber wir haben eben die Möglichkeit, eben statt der Autobahn, so wo wir uns wahnsinnig aufregen über die Deutsche Bahn oder wen auch immer oder die Politiker, eben auch eine andere Entscheidung zu wählen. Das ist vielleicht erstmal noch ein Trampelpfad, aber den können wir ja ausbauen mit dann einer neuen Gewohnheit. Wer die Verantwortung für eine Situation abgibt, der gibt auch die Macht ab. Auch hier habe ich ein Beispiel für Sie dabei, der das Ganze ein bisschen plausibler macht. Nehmen wir das Thema, was uns alle betrifft, was Sie betrifft, was mich betrifft, das Thema Altersvorsorge. Und jetzt können Sie natürlich sagen, ich gebe meine Verantwortung ab, indem ich sage, der Staat macht das schon, ich will damit nichts zu tun haben, Punkt. Und dann nach 30, 40, 50 Jahren, je nachdem, wie lange Sie arbeiten wollen und wie jung und wie alt Sie im Moment sind, kriegen Sie dann auf Ihrem Kontoauszug eben eine gewisse Summe überwiesen, wenn Sie denn was eingezahlt haben. Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge. Und dann sagen Sie, dann können Sie eben nicht mehr sagen, Moment mal, das ist aber deutlich weniger, als ich mir vorgestellt habe. Moment mal, das können Sie zwar sagen, aber es hilft Ihnen nicht, weil das Thema durch ist. Sie haben nicht mehr die Macht, das zu beeinflussen. Sie können aber auch heute sagen, gut, ich habe meine Pflichtbeiträge, aber darüber hinaus will ich mal kalkulieren, was möchte ich denn überhaupt haben? Was kostet denn so ein Alterspflegeplatz? Was kostet denn so ein Leben im Alter? Und so weiter und so weiter. Damit ich mal kalkulieren kann, was ich denn als Vermögen aufbauen muss, um das zu erreichen. Und wie ich dann das Geld investieren muss und so weiter. Das heißt also, Sie bleiben in der Handlung. Sie übernehmen Verantwortung für das Ergebnis dann letztendlich. Ob das Ergebnis dann genauso rauskommt oder nicht, da sind wieder andere Faktoren noch mit beteiligt. Aber wenn Sie alles komplett abgeben, geben Sie sofort eben auch die Macht ab. Und wie bei der Altersvorsorge ist das eben in allen anderen Situationen auch der Fall. Ob im Teammeeting, ja, ob Sie sich jetzt bei einer Diskussion einbringen oder nicht, oder ob Sie jetzt integer handeln in einem Meeting oder nicht, wenn Sie Verantwortung nie abgeben, geben Sie auch die Macht letztendlich ab. Wer die Verantwortung annimmt, hat keine Entschuldigungen mehr und kann sich nicht mehr in der Opferrolle suhlen. Das ist für manche Mitmenschen von uns vielleicht eine nicht so schöne Nachricht, aber die Konsequenzen sind ganz klar. Wenn ich immer sage, die Situation finde ich doof, aber die Verantwortung ist bei denen, nehme ich mir die Macht, nehme ich mir meinen Handlungsspielraum, meinen Einflussbereich. Wenn ich das mit vielen Bereichen mache und sämtliche Verantwortung nach außen abgebe, schrumpft mein Einflussbereich, schrumpft meine Handlungsenergie auch, weil ich immer demotivierter werde, immer frustrierter werde, sodass ich immer, letztendlich mein Leben sich immer weiter verkleinert. Und genau das Gegenteil ist eben der Fall, wenn ich die Verantwortung annehme. Dann habe ich zwar nicht mehr die bequeme Position zu sagen, ach, ist ja gemütlich in meiner Opferrolle, weil die müssten was tun und die müssten was tun, aber ich kann doch gar nichts tun. Sondern dann heißt es eben auf einmal, ich finde die Situation doof, aber dann müsste ich ja was tun. Okay, dann muss ich in Aktion kommen. Das ist nicht bequem, aber letztendlich vergrößert unser Spiel im Leben massiv. Kommen wir zur zweiten Folie mit den Merkmalen zur Verantwortung. Entweder übernehmen andere die Verantwortung für uns, wie gerade eben mit dem Beispiel mit der Altersvorsorge, oder wir übernehmen sie. Nur wenn wir die Verantwortung für uns übernehmen, können wir für etwas, also wofür, handeln. Wenn wir antworten können sollen, dann brauchen wir genau zwei Dinge. Nämlich einmal die Freiheit, das auch tun zu dürfen, denn keine Verantwortung ohne Freiheit. Und das ist ganz wichtig. Also wir müssen uns auch selber erlauben, tun dürfen, die Verantwortung für uns zu übernehmen. Das ist ein anderes Paradigma. Ja, also ob man sich eben in dieser Opferrolle eingenistet hat und wohlfühlt und sich so fühlt, oder ob man sich das erlaubt, die Verantwortung zu übernehmen, die Freiheit, das zu tun, die Macht zurückzuholen. Oder eben auch im organisatorischen Kontext, Thema Stellenbeschreibung, was darf ich tatsächlich und was darf ich nicht? Und als zweites ist eben die Kompetenz, das brauchen Sie auch, um Verantwortung zu tragen, die Kompetenz, dies auch tun zu können. Verantwortung braucht also Freiheit und Kompetenz. Kompetenz ist die Fähigkeit, die Probleme zu lösen. Also wenn Sie einem Mitarbeiter Aufgaben übertragen, dann sollte er entweder die Kompetenz haben, die Probleme zu lösen, oder die Fähigkeit, sich diese Kompetenz aneignen zu können. Auch da kommt es wieder darauf an, was wollen Sie da als Führungskraft? Hier ist nochmal die Quelle. Und die Freiheit ist die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Optionen auswählen und entscheiden zu können. Man kann grob sagen, dass je mehr Freiheitsgrade Sie Ihren Mitarbeitern einräumen können, je motivierter die Mitarbeiter dann tatsächlich sind. Es gibt einige Mitarbeiter, die mit Freiheit nicht so richtig was anfangen können, weil sie es nie gelernt haben. Das heißt, Sie sollten dann die Mitarbeiter befähigen, mit Freiheit umgehen zu lernen. Also das heißt, es gibt eben Menschen, die muss man ein bisschen enger führen, wenn sie noch nicht mit Freiheit umgehen können. Und Menschen, die das schon können, können sie eben weiterführen, also längere Feedbackschleifen etc. Auch hier nochmal die Quelle dazu. Und ob Sie letztlich diese beiden Elemente ausreichend zur Verfügung haben, das müssen Sie an jeder einzelnen Aufgabe prüfen. Und grundsätzlich gibt es da zwei Aufgaben, die Sie aus einem früheren Video schon kennen. Zwei Arten von Aufgaben. Grundsätzlich natürlich die Frage, welche Aufgaben haben Sie überhaupt übertragen bekommen? Und dann eben die erste Aufgabe ist eben die Durchführungsaufgaben, also die Fachkraftaufgaben. Sie erinnern sich vielleicht. Und das zweite sind eben die Führungsaufgaben, also die Aufgaben, die Sie als Führungskraft dann eben haben. Und Sie brauchen für diese unterschiedlichen Arten von Aufgaben auch unterschiedliche Kompetenzen und Freiheitsgrade. Das ist, glaube ich, klar. Also als Fachkraft ohne Führungsaufgabe kennen Sie das wahrscheinlich. Sie dürfen gewisse Ressourcen des Unternehmens nutzen. Sie dürfen vielleicht das Unternehmen sogar nach außen repräsentieren, wenn Sie im Außendienst tätig sind. Sie dürfen Dinge anfordern, Sie haben vielleicht externe Dienstleistungen anfordern, Sie haben vielleicht ein gewisses Budget, über das Sie verwalten bestimmen dürfen und so weiter und so weiter. Als Führungskraft brauchen Sie natürlich andere Freiheitsgrade oder auch andere Kompetenzen, die man Ihnen einräumt. Als Fachkraft mussten Sie vielleicht keinen Dienstplan schreiben, ja, wann, wie ist das genau gestaffelt? Als Fachkraft mussten Sie eben keine Team-Meetings abhalten und diese Meetings moderieren, als Führungskraft vielleicht doch. Und Sie merken, das sind schon andere Kompetenzen, die da notwendig sind. Sie erinnern sich noch an die Rolle der Führungskraft, dieses unterschiedliche Aufgabenprofil. Die entscheidende Frage lautet aber letztendlich, haben Sie die ausreichende Freiheit oder Freiheiten eingeräumt bekommen, um diese Aufgaben auch ausführen zu dürfen? Und die zweite Frage ist, haben Sie die Kompetenz oder die Kompetenzen, diese Aufgaben auch ausführen zu können? Also damit Sie Ihre Kompetenz beim Thema Führung erhöhen, absolvieren Sie ja zum Beispiel dieses Training. Und Sie merken vielleicht dann, wie wichtig dieses Training ist, auf wie viele Aspekte wir hier eingehen, wie komplex und vielschichtig eben Führung dann in unterm Strich dann doch eben ist. Knapp zusammengefasst lautet es so, ohne Führungskompetenz ist keine Führungsverantwortung möglich. Deshalb ist es gut, dass Sie mit diesem Training eben Ihre Führungskompetenz erhöhen, denn Sie wissen, je mehr Verantwortung Sie übernehmen und übernehmen können, desto größer wird letztendlich Ihr Spiel. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an die Studie des Berufsverbandes für Führungskräfte aus dem ersten Video. Dort haben nur 41% aller Befragten angegeben, bei ihren Führungskräften so etwas wie handwerklich solide Führung zu erleben. Das heißt, in über 50% der Fälle scheint es mit der Führungskompetenz nicht so weit her zu sein. Eine erschreckende Zahl, aber ein Grund mehr, um es ab jetzt richtig zu machen und diese Führungskompetenz zu erhöhen. Aber natürlich ist das mit dem Aufbau der Führungskompetenz ein anhaltender Prozess. Der wird mit diesem Videotraining nicht zu Ende sein, sondern dauerhaft Sie begleiten. Denn den Umgang mit Menschen, den richtigen, produktiven Umgang mit Menschen, da lernt man letztendlich nie aus. Aber eine gute Grundausbildung, eine solide Grundausbildung ist da auf jeden Fall sehr hilfreich für einen gelingenden Start. Und ohne Führungsfreiheit ist eben auch keine Führungsverantwortung möglich. Hier nochmal die Details. Verantwortung braucht Entscheidungs- und Handlungsräume, also Freiheiten. Wenn Sie nichts entscheiden dürfen, können Sie auch keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen. Ich glaube, das ist relativ logisch. Aber natürlich tragen Sie immer die Verantwortung für sich selbst. Eine Verantwortung, also die Art und Weise, wie Sie auf Situationen antworten, egal unter welchen Umständen und auch egal, wie viel Freiheit Sie haben. Sie haben zum Beispiel dann die Verantwortung zu sagen, ich kann so nicht führen, ich brauche dafür mehr Freiheit. Das ist dann Ihre Verantwortung. Aber wenn das alles so bleibt, können Sie Ihrer Führungskraft dann eben auch sagen, unter diesen Umständen kann ich nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Das geht nicht. Und dann gehen Sie mit ihm oder mit ihr eben in den Dialog und gucken, wie Sie die ganze Sache sauber aufsetzen, sodass Sie tatsächlich auch führen können und die Verantwortung dafür auch übernehmen können. Und wenn Sie nicht handeln dürfen, können Sie keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen. Da gilt es eben das, was ich eben auch gesagt habe. Sie haben immer noch die Verantwortung, eben diesen Mangel oder dieses Problem bei Ihrem Vorgesetzten anzusprechen und darauf hinzuweisen. Bei der Bundeswehr hatten wir da einen Leitsatz, der lautete: Melden macht frei und belastet Vorgesetzte. Und genau so war es. Ich habe das erst verstanden, als ich selber Vorgesetzter war. Dann kamen also Leute zu mir, meine Untergebenen, haben mir irgendwas erzählt, was irgendwie nicht funktioniert. Und dann war ich erstmal damit beschäftigt und die waren entlastet. Und so muss es auch sein, denn ich trug die Verantwortung für das Gesamtergebnis. Und dann muss ich auch wissen, wenn es irgendwo hakt. Und dann kann ich mich auch drum kümmern. Das klingt jetzt natürlich mal wieder nach sehr viel mehr Arbeit, aber wissen Sie, letztendlich werden Sie daran wachsen, letztendlich wird Ihr Spiel dadurch größer, letztendlich werden Sie dadurch mehr Spaß haben, auch Ihre Handlungsräume, Ihre Entscheidungsräume werden dadurch größer und Ihr Team wird auch dadurch größer, wenn Sie Verantwortung tragen und auch Verantwortung eben dem Team übertragen. Wie das genau ist und wo da die Grenzen sind, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ein Mitarbeiter stellt sich immer die Fragen, laut oder in seinem Kopf, was darf ich und was darf ich nicht? Was wird von mir erwartet und was nicht? Und auch hier nochmal die Stellenbeschreibung, eine klare Stellenbeschreibung muss einfach her. Kann man wirklich dort alles abbilden? Gewisse Dinge ja, gewisse Dinge nein. Also es gibt auch Dinge, die man für selbstverständlich erhält. Sie wissen auch die Verhaltensmodalitäten, ja, dass der Mitarbeiter seinen Müll auch in den Mülleimer räumt. Das ist dann schwierig, sowas auch noch in die Stellenbeschreibung zu gießen. Aber das können Sie an anderer Stelle klären. Wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen? Und wieso darf der eine Mitarbeiter gefühlt mehr als der andere? Mit der Freiheit ist es eben so eine Sache. Ich habe das gerade eben schon mal angesprochen, der eine kann mit Freiheit umgehen, der andere kann es eben nicht, warum auch immer, weil er es nicht gelernt hat, weil er es in seinem Elternhaus irgendwie nicht gelernt hat, weil er es in der Schule nicht gelernt hat, weil er eben irgendwie vielleicht sehr strenge Eltern hatte, die immer gesagt haben, halte dich nur an die Regeln und ihm eben nicht den geistigen Freiraum gelassen haben oder eben auch bisher sehr strenge Lehrer gehabt in der Schule. Man weiß es nicht. Es kann sehr viele Gründe haben, warum Menschen jetzt genau so sind und so handeln, wie sie jetzt eben gerade handeln. Und das macht es ja auch so spannend. Und genau, weil Menschen so unterschiedlich sind, brauchen sie da auch so ein bisschen dieses Fingerspitzengefühl, um zu fühlen, was braucht der Mitarbeiter und wo muss ich auch Grenzen setzen, weil es sonst so nicht funktioniert. Wie viel Freiheit bekomme ich und wie viel Freiheit brauche ich? Naja, wie so häufig im Leben lautet die Antwort, es kommt darauf an. In diesem Falle kommt es eben auf die Aufgabe an. Bei einigen Führungsaufgaben haben Sie vielleicht gänzlich freie Hand, bei anderen gar nicht. Vielleicht geht es Ihnen bei Ihren Mitarbeitern eben genauso. Dem einen geben Sie gerne mehr Freiraum, dem anderen eben weniger. Ein Modell, das Ihnen vielleicht helfen wird, die Mechanismen besser zu verstehen, ist jenes von den 7 Ebenen der Initiative von Stephen R. Covey, der das Ganze in seinem Buch Der achte Weg eben ausführlich darstellt. Hier einmal ganz kurz zur Übersicht. Wir gucken uns das jetzt in einem großen Bild einmal genauer an. Dieses Modell hat bereits vielen Führungskräften vor Ihnen dabei geholfen, das Ganze ein bisschen besser einschätzen zu können, wem Sie wie viel Freiheit geben, was das eigentlich mit dem Einflussbereich und dem Interessensbereich zu tun hat eines jeden Menschen. Also, ich gebe Ihnen erstmal einen kurzen Überblick über diese Grafik. Sie haben also 2 Achsen und die Y-Achse, da steht eben Vertrauenswürdigkeit, Charakterstärke und Kompetenz. Unten minus, also sehr wenig, und oben sehr hoch. Und dann haben Sie eben diese 7 Ebenen der Initiative. Ganz unten steht, warten, bis es einem gesagt wird. Sie kennen bestimmt solche Menschen. Dann eben Fragen stellen. Dann die nächste höhere Ebene ist eben einen Vorschlag machen. Danach, ich habe vor, dies und jenes zu tun. Wo da genau der Unterschied ist zu einem Vorschlag machen, komme ich gleich drauf. Es tun und sofort Bericht erstatten. Es tun und regelmäßig Bericht erstatten und es einfach nur tun. Jetzt haben wir natürlich alle unsere Favoriten, wo wir alle unsere Mitarbeiter gerne haben möchten. Doch lassen Sie mich kurz das erklären, dann sehen Sie, das gibt noch eine weitere Dimension. Denn Sie wollen gar nicht, dass alle Mitarbeiter letztendlich auf der 7. höheren Ebene ist. Sonst würden Sie mich zu Recht sagen, Moment mal, was maßt du dir eigentlich an, das einfach zu tun? Denn vielleicht ist es ja gar nicht in seinem Einflussbereich und vielleicht auch gar nicht in seinem Jobprofil. Denn das ist eben die zweite Grafik, die hier auch relevant ist. Jeder Mensch hat also seinen Einflussbereich, jeder Mensch hat einen Interessenbereich, wo er sagt, Mensch, das interessiert mich grundsätzlich, habe ich aber keinen direkten Einfluss drauf, wie Sie zum Beispiel mit der U-Bahn. Und dann gibt es eben Ihren Job oder den Job Ihrer Mitarbeiter, der teilweise, also am besten eben vollständig im Einflussbereich ist, aber eben manchmal ist es so, dass der Job, den sie eben erfüllen sollen, eben nicht nur in ihrem Einflussbereich liegt. So, bei der Ebene 1 bedeutet das Folgendes. Nehmen Sie mal an, Sie sagen jetzt, ich warte, bis es mir gesagt wird. Ich weiß, das ist für Sie vielleicht ungewöhnlich, aber berücksichtigen Sie mal bitte Ihren Einfluss und Ihren Interessenbereich. Also, bei Ebene 1 würde das Folgendes bedeuten. Eine Aufgabe oder eine Sache ist außerhalb sowohl Ihres Einflussbereichs als auch außerhalb Ihres Jobs. Hier sollten Sie einfach nur abwarten. Das ist also vollkommen okay, dass Sie warten, bis es Ihnen gesagt wird. Schließlich wollen Sie ja nicht den Job eines anderen Kollegen übernehmen, oder? Wenn Sie hier trotzdem aktiv werden, wird man Ihnen wahrscheinlich sogar vorwerfen, sich in Dinge einzumischen, die Sie gar nichts angehen. Und außerdem wirkt sich das eher schrumpfend dann auf Ihren Einflussbereich aus, denn die Energie und Zeit, die Sie hier verwenden, wird Ihnen dann bei anderen Dingen fehlen, die innerhalb Ihres Jobs und innerhalb Ihres Einflussbereiches liegen. Wir regen uns über Dinge auf, die schief laufen und weit außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Sie erinnern sich, die U-Bahn kommt zu spät. Ich persönlich übe mich seit Jahren darin, keine Energie und Zeit mehr darauf zu verschwenden. Das ist nicht immer leicht, aber es gelingt mir immer besser. Mein Coach hat mir da den Rat einfach zur Gelassenheit gegeben und vielleicht kennen Sie auch das bekannte Gebet der anonymen Alkoholiker. Herr, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Kurzer Perspektivwechsel. Wenn ein Mitarbeiter allerdings darauf wartet, bis Sie es ihm sagen, obwohl es innerhalb seines Jobs liegt, dann kann das mehrere Gründe haben. Entweder ist ihm nicht klar, welche Aufgabe er genau erfüllen soll, oder er traut es sich nicht, ihn zu fragen, das wäre dann die nächste Stufe, weil ihm vielleicht Selbstvertrauen oder die Kompetenz fehlt. Dann sind Sie gefragt als Führungskraft, das natürlich gemeinsam mit ihm zu ändern. Oder er ist unmotiviert und das kann wiederum mehrere Gründe haben. Und dann könnten Sie zum Beispiel ein konstruktives und ergründendes Gespräch führen. Die Leitfäden dazu erhalten Sie übrigens in Modul 3. Und letztendlich ist es Ihre Aufgabe dann als Führungskraft, hier eine Lösung herbeizuführen. Ich glaube, die Ebene ist ganz klar. Es ist nicht nur negativ warten, bis es einem gesagt wird, sondern wenn es eben außerhalb meines Jobs liegt, dann habe ich da auch erstmal nichts zu suchen. Und wenn ich mich dann trotzdem einmische, dann führt das eher bei anderen Leuten zu Frust oder zu Groll. Und das wollen wir ja letztendlich auch nicht. Dann Ebene 2, Fragen. Hier liegt etwas innerhalb Ihrer Jobbeschreibung, aber außerhalb Ihres Einflussbereichs, also nicht ideal. Da es sich auf Ihren Job aber auswirkt, werden Ihre Vorgesetzten es für legitim halten, wenn Sie hier nachfragen. Und wenn Sie dann auch noch eine intelligente Frage stellen, die erkennen lässt, dass Sie sich mit diesem Problem schon näher auseinandergesetzt haben oder vielleicht schon gründlich analysiert haben, dann kann das manchmal sogar Ihren Einflussbereich erweitern. Also wenn man das Gefühl hat, dass Sie, wow, der denkt ja mit und so, dann können wir den ja da vielleicht ein bisschen mehr Freiräume einbauen. Aber gleich dazu mehr. Auf dieser Ebene werden Sie ganz klar spüren, das selbst spüren, wenn das bei Ihren Mitarbeitern der Fall ist. Also wenn ein Mitarbeiter Ihnen eine schlaue Frage stellt, dann werden Sie auch denken, Mensch, die Frau Meier oder der Herr Meier, der oder die denkt ja ganz anständig mit. Also ist anständig, wie man hier in Hamburg sagt. Also ist ja großartig. Und Sie freuen sich ja über Menschen, die mitdenken und denen man nicht alles nur sagen muss, obwohl es innerhalb des Jobs liegt. Und bei der nächsten verantwortungsvollen Aufgabe werden Sie vielleicht nochmal einen Tick eher an Frau Meier oder Herrn Meier denken, als vielleicht sonst. Dann Ebene 3, einen Vorschlag machen. Auf dieser Ebene erwarten Sie als Führungskraft von Ihren Mitarbeitern, dass diese sich eingehend über Probleme und Aufgaben nachdenken und darüber hinaus Ihnen einen wirklich gut ausgearbeiteten Vorschlag unterbreiten. Und diesen Vorschlag schauen Sie sich dann an. Das Gleiche gilt natürlich auch gegenüber Ihren Vorgesetzten. Also es sind immer zwei Perspektiven hier. Sie als Führungskraft und Sie eben als Mitarbeiter Ihrer Führungskraft. Auch diese Ebene führt zu kurz- und mittelfristig zur Vergrößerung Ihres Einflussbereichs. Also stellen Sie sich vor, Sie denken ganz also Sie arbeiten wirklich einen guten, richtig guten Vorschlag aus und legen den Ihrem Mitarbeiter vor. Das wird Vertrauen, Ihre Vertrauenswürdigkeit erhöhen. Sie sehen ja auf der linken, auf der Y-Achse. Das heißt, Sie werden eine Charakterstärke beweisen. Sie werden eine gewisse Kompetenz Ihrer Führungskraft gegenüber beweisen. Und eben auch Ihre Vertrauenswürdigkeit wird dazu steigen. Und das Gleiche gilt natürlich für Ihre Mitarbeiter. Wenn Sie Mitarbeiter haben, die mit richtig guten Vorschlägen zu Sie kommen, dann werden die auf jeden Fall auch Sympathiepunkte ernten in Form von Vertrauen, Charakterstärke und Kompetenz. Und das entlastet Sie natürlich als Führungskraft. Es ist doch herrlich, wenn Sie nicht auch jedes Mal das Rad neu erfinden müssen, sondern wenn das eben Ihre Mitarbeiter für Sie schon getan haben und Sie dann unterm Strich vielleicht sogar einfach nur kurz darüber nachdenken müssen, sich das durchlesen müssen und dann abnicken. So, und die nächste Ebene ist, ich habe vor. Und das ist letztendlich nur eine kleine Erweiterung von einem Vorschlag machen. Der erweiterte Unterschied ist eben, dass der Betreffende noch mehr analytische Arbeit geleistet hat und vor allen Dingen, das ist der große Unterschied, den Vorschlag sofort selbst umsetzen kann. Das heißt also, letztendlich brauchen Sie nur im Zweifel einmal zu sagen, yo, und dann, oder ja, und dann geht es auch schon los. Dann weiß derjenige, okay, gut, und dann geht es sofort los, dann wird der Prozess umgesetzt, dann wird der Kunde angerufen. Ich weiß nicht, was es dann genau ist in Ihrem Unternehmen, aber dann kann es sofort losgehen. Und der große Unterschied ist hier, dass Ihr Mitarbeiter eben nicht nur Besitzer des Problems ist, sondern eben auch einer möglichen Lösung. Das war bei einem Vorschlag machen auch schon der Fall. Hier hat er auch noch das Selbstbewusstsein, diesen Schritt, diese Lösung eben auch dann selber umzusetzen. Und wenn Sie es als Führungskraft schaffen, Ihre Mitarbeiter auf dieser Ebene zu befähigen, dann verlieren Sie deutlich weniger Spitzenleute an besser bezahlte Jobs. Denn die Jobzufriedenheit setzt sich nicht nur aus dem Gehalt zusammen, sondern eben auch von Entscheidungsfreiräumen, dass man mitdenken darf, dass man sich einbringen kann. Sie wissen das volle Potenzial, dass man als Mensch gesehen wird und dass man auch richtig Ergebnisse schaffen kann und wirklich selber dazu beitragen kann. Die Motivation, so zu arbeiten mit diesem Ich habe vor und dann kriegt man nur ein Okay oder haben Sie das und das bedacht Und wenn Sie das bedacht haben, dann ist es in Ordnung. Das ist einfach enorm, die Motivation, die da entsteht. Weiter geht's mit Ebene 5, es tun und sofort Bericht erstatten. Und diese Ebene liegt gerade noch so am äußersten Rand des eigenen Einflussbereichs, aber innerhalb des Einflussbereichs und auch innerhalb des Jobs. Also Ihre Mitarbeiter erstatten Ihnen Bericht, zum Beispiel ist es einfach Teil des Jobs, irgendwie ein gewisses Berichtwesen zu führen im Controlling und dass Sie da irgendwie wöchentlich oder monatlich gewisse Berichte erstellen. Und Ihre Mitarbeiter sind auch fähig, die können also auch mit Excel umgehen. Aber Sie erstatten Ihnen natürlich immer noch Bericht, weil Sie Bescheid wissen müssen, wenn die Berichte dann tatsächlich vorliegen und vielleicht auch was drinsteht, das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Und dann können Sie kurz prüfen, ob alles in Ordnung ist. Und vielleicht haben Sie auch noch Zeit einzugreifen. Deswegen sofort Bericht erstatten. Stellen Sie sich vor, dass der gleiche Controller eben das jetzt seit irgendwie 6 Monaten macht und immer sind alle Berichte vollkommen in Ordnung und so weiter, sodass Sie dann irgendwann sagen, ja, du kannst mir noch Bescheid geben, wenn es fertig ist, aber was genau drinsteht und so, das gucke ich mir dann in aller Ruhe an. Erstatte mir noch regelmäßig Bericht, vielleicht auch nur, wenn irgendwie was Besonderes ist. Und damit sind wir bei der nächsten Stufe, es tun und regelmäßig Bericht erstatten. Hier befinden sich Ihre Mitarbeiter und oder Sie sich eben selber ganz klar sowohl innerhalb der Jobbeschreibung und innerhalb des jeweiligen Einflussbereichs und zwar komplett drin. Zum Beispiel im Kundensupport würde ja auch nicht jeder Mitarbeiter nach jedem Telefonat mit dem Kunden sofort seine Führungskraft informieren und sagen, Mensch, ich habe da jetzt ein Gespräch geführt, war super. Das passiert dann eben nicht, sondern ab und zu, also in regelmäßigen Abständen, würden Sie, wenn Sie die Führungskraft wären, eben Berichte bekommen über die bearbeiteten Anfragen und die Ergebnisse. Zumindest dann, wenn der Mitarbeiter seine Vertrauenswürdigkeit unter Beweis gestellt hat. In der Einarbeitung sieht das natürlich anders aus. Wenn er aber noch auf Ebene 1 steht, müssen Sie ihn enger führen und befähigen, auf eine höhere Ebene eben zu kommen und Sie damit auch zu entlasten. Und wenn er das nicht will, also wenn er nach ein paar Monaten immer noch ist, auf warten, bis es einem gesagt wird, obwohl es zu seinem Job gehört, dann sollte man eben prüfen, ob er der oder die Richtige auf der Stelle ist. So, und dann haben wir noch die 7. Ebene, es tun. Punkt. Hier sind Sie noch weiter in Ihrem Einflussbereich und im Kern Ihrer Jobbeschreibung. Die Idee, die Verantwortung zu übernehmen und es einfach zu tun, gibt uns hier sehr viel Kraft. Wir erleben uns eben als handelnde Individuen. Und selbst ein einzelner Mitarbeiter kann bei unterschiedlichen Fragestellungen auf unterschiedlichen Ebenen stehen. Und da müssen Sie als Führungskraft eben immer wieder entscheiden, ist mein Mitarbeiter zu dieser Ebene der Initiative jetzt gerade bei dieser Aufgabe fähig, ja oder nein? Wenn die Antwort nein lautet, dann befähigen Sie ihn, damit Sie dann danach mehr Zeit für andere Dinge haben. Sorgen Sie dafür, dass er die notwendige Kompetenz erhält. Und vielleicht merken Sie, alles, was mit diesen Freiheitsgraden, mit Kompetenzen, den unterschiedlichen Aufgaben und der Annahme von Verantwortung zu tun hat, also alles, was Sie bisher in diesem Video gehört und gesehen haben, gilt für Sie gegenüber Ihrem Chef genauso wie für jeden Einzelnen in Ihrem Team Ihnen gegenüber. Und jeder Einzelne trägt seine Verantwortung für sein Handeln, für seine Ergebnisse, entweder die Durchführungsverantwortung von Aufgaben oder die Führungsverantwortung für sein Team. Und wie verhält es sich jetzt mit dem Delegieren, mit dem Thema Verantwortung? Grundsätzlich gelten 2 Dinge. Die Verantwortung für die Teamergebnisse gegenüber der eigenen Führungskraft bleibt immer bei Ihnen. Also Sie sind verantwortlich gegenüber Ihren Vorgesetzten. Das ist so, das Team trägt, also der einzelne Mitarbeiter Ihres Teams trägt keine Verantwortung dafür. Nur Ihnen gegenüber. Es gibt Führungskräfte, die dazu neigen, sich hinter den Verfehlungen ihrer Mitarbeiter auch noch zu verstecken. Und damit haben diese Führungskräfte bewiesen, dass sie besser keine Führungskräfte sein sollten, weil sie keine Verantwortung zu übernehmen bereit sind. Wer trägt für seine Mitarbeiter für die Verantwortung? Es ist die Führungskraft. Und damit auch für sein Handeln und sein Unterlassen und sein Verhalten im Allgemeinen. Deshalb tun sie gut daran, die übertragenen Aufgaben in sinnvollen Abständen zu kontrollieren. Ich habe schon mal gesagt, Kontrolle gilt manchmal als böses Wort, aber Kontrolle dient eben vor allem dafür, Ergebnisse sicherzustellen und den Mitarbeiter dabei besser unterstützen zu können. Gegebenenfalls eben auch zu loben. Und Ein Mitarbeiter hat auch ein Recht darauf zu wissen, ob seine Arbeit gut gemacht ist, also den Erwartungen seiner Führungskraft entspricht oder eben nicht. Das ist auch wieder zum Thema Sicherheit, was wir in einem der früheren Videos hatten. Und damit Sie das beurteilen können, ob die Arbeit genauso richtig ist, müssen Sie eben kontrollieren. Aber darauf gehen wir dann noch in den Mitarbeitergesprächen im Modul 3 ausführlicher ein. Die Verantwortung für die übertragene Aufgabe trägt der Mitarbeiter gegenüber seiner direkten Führungskraft, also Ihnen gegenüber. Sie tragen aber nach wie vor die Verantwortung für die Ergebnisse des Teams. Sobald Sie von einem nicht erreichten Ziel oder von einem abweichenden Verhalten erfahren, ob das jetzt im Unternehmen gegenüber dem Kunden oder auf der Weihnachtsfeier ist, müssen Sie sofort und gegebenenfalls massiv agieren und Gegenmaßnahmen einleiten. Sie müssen den Schaden eben vermeiden oder, wenn das nicht mehr möglich ist, eben begrenzen. Und Sie müssen dafür sorgen, dass dieser Schaden in der Zukunft aufgrund der gleichen Ursachen nicht noch einmal passieren kann. Schauen wir es uns konkret an, warum Ihre zukünftigen Mitarbeiter oder schon aktuellen Mitarbeiter Sie brauchen. Also, warum brauchen Mitarbeiter eine verantwortungsvolle Führungskraft? Mitarbeiter müssen ja einen Teil ihrer persönlichen Freiheit und damit eben auch eine gewisse Macht über ihr Leben an das Unternehmen und an deren Vertreter, also an ihre Führungskräfte, abtreten. Also an Sie. Mit den Fragen, was soll ich mit meiner Arbeitszeit tun, wann soll ich wo sein, wann beginnt meine Arbeitszeit, mit welchem Arbeitswerkzeug soll ich arbeiten, gegenüber wem habe ich mich wie zu verhalten, wer darf mir Anweisungen, Befehle erteilen, die ich dann zu befolgen habe. Menschen geben aber nur dann eine gewisse Macht ab und begeben sich damit in eine gewisse Abhängigkeit, wenn es sich für sie lohnt. Und es lohnt sich für sie dann, wenn sie das bekommen, was sie eben wollen oder vielleicht auch brauchen. Und das ist im Unternehmen meistens die Existenzgrundlage in Form eines Gehaltes. Aber geht es nur um Geld? Sie wissen ja, es geht nicht nur um Geld, sondern es geht um letztendlich drei Dinge. Es geht um die Zugehörigkeit in der sozialen Gruppe, die ihm das gibt, was er wirklich braucht. Sicherheit, Gehalt und Verhalten in der Gruppe. Identität, Zugehörigkeit, also mein Platz, wo ist mein Platz, wo gehöre ich hin? Und Anerkennung, Berechtigung zur weiteren Zugehörigkeit. Ich darf also weiter mit dabei sein. Und dieser Mitarbeiter gibt also Macht über sein Leben ab und braucht eine Führungskraft, die mit ihm und seiner übertragenen Macht verantwortungsvoll umgeht. Und natürlich ist jeder Mensch und jeder Mitarbeiter da unterschiedlich sensibel. Das hat viel mit dem Thema Urvertrauen aus frühester Kindheit zu tun und auch dem eigenen Selbstbild. Dazu, wie gesagt, wieder mehr in Modul 2, den psychologischen Grundlagen. Doch grundsätzlich ist es genauso. Ein Mitarbeiter gibt Macht über sein Leben ab, um Zugehörigkeit zu erlangen. Genau wie wir eben auch eine gewisse Macht abgeben als Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Wir akzeptieren ein Gewaltmonopol, das der Staat eben für sich beansprucht. Und haben eben nur die Möglichkeit, in Form von Notwehr dann eben auch Gewalt auszuüben im entsprechenden engen Rahmen. Und so ist es in jedem Unternehmen auch. Da geht es nicht um Gewaltmonopol, da geht es eben noch um ganz andere Dinge. Aber betrachten wir die ganze Angelegenheit mal aus einer anderen Perspektive. Nämlich der von Mitarbeitern und Kindern. Was haben Kinder und Mitarbeiter gemeinsam? Kinder und Mitarbeiter haben nicht die vollständige Macht über ihr Leben. Zwar aus unterschiedlichen Gründen, denn erwachsene Menschen haben sich bewusst entschieden, als zum Beispiel Angestellte einen Teil ihrer Macht abzugeben. Ein Kind hat diese Freiheit nicht, dieses bewusst zu tun. Das Ergebnis ist aber letztendlich sehr ähnlich. Beide sind existenziell abhängig von den Großen. Also Kinder von den Eltern und die Mitarbeiter von den Führungskräften. Manche, nur manche, Mitarbeiter rutschen in alte Rollenmuster rein, zum Beispiel die eines Kindes, das nicht selbst entscheiden kann oder entscheiden darf und dann geduldig oder bockig auf etwas wartet, dass jemand ihm sagt, was es tun soll. Vielleicht kennen Sie solche Mitarbeiter. Und manche Mitarbeiter werden Wünsche und Ängste auf sie projizieren und auch damit müssen sie dann verantwortungsvoll umgehen. Sie sind derjenige oder diejenige, der die Macht hat Und damit geht eben die Verantwortung einher, gut antworten zu können auf so ein Verhalten, was vielleicht nicht angemessen ist, aber dennoch sind Sie in der überlegeneren Position. Und deshalb ist es Ihre Verantwortung, da gute Antworten drauf zu finden. Sie werden also lernen müssen, gut darauf antworten zu können, auf die richtige Art und Weise. Und ich finde, das ist von Führungskräften, da wird echt eine Menge, wirklich eine Menge verlangt. Denn gerade in der heutigen Zeit können wir nicht unbedingt davon ausgehen, dass alles, dass die Mitarbeiter alles im Elternhaus gelernt haben, sondern muss man wirklich manchmal bei den Basics, bei den Grundlagen anfangen. Und das ist schon eine ganze Menge, die da eben abverlangt wird von Führungskräften. Und die Frage, die sich jetzt natürlich daran anschließt, ist, wie kriegen wir das denn jetzt konkret hin? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit ich Verantwortung übernehmen kann? Einmal haben wir eben die strukturellen Voraussetzungen, darüber haben wir gesprochen, Klarheit, Kompetenz, Freiheit, aber eben auch die persönlichen Voraussetzungen, um eben gute Antworten finden zu können auf Situationen, die mir selber passieren, aber eben auch Situationen, die mir passieren durch meine Mitarbeiter, durch ein nicht so angenehmes Verhalten, durch komisches Verhalten. Und was ist jetzt die wichtigste Voraussetzung, um Verantwortung für meine Mitarbeiter übernehmen zu können? Ich muss zuerst die volle Verantwortung für mich selbst übernehmen. Ohne das geht es nicht. Also Sie können nicht Verantwortung für andere übernehmen, wenn Sie es für sich selber noch nicht getan haben. Ich bin verantwortlich für mein Leben und Sie sind verantwortlich für Ihr Leben. Also und niemand sonst. Und diesen Satz müssen Sie im Grunde mit vollem Herzen unterschreiben können. Denn niemand sonst übernimmt Verantwortung für Sie. Kein Staat, kein Sozialwesen, kein Chef, keine Ehefrau, kein Ehemann, keine Familie, kein reicher Onkel, keine höhere Macht. Und hören Sie auf zu glauben, dass irgendjemand reinkommt und Ihnen all das geben wird, was Sie sich immer schon gewünscht haben. Das wird so nicht stattfinden. So funktioniert das Leben nicht. Es kann erst dann funktionieren, wenn Sie Verantwortung für sich übernehmen. Ich muss das Selbstbewusstsein haben, dass ich die Verantwortung für mich auch tragen kann. Das ist eben auch eine Voraussetzung, dieses Selbstbewusstsein zu haben und nicht zu sagen, ich bin zu schwach, ich kann das nicht, ich bin sowieso ein Opfer der Umstände oder wie auch immer. Ich wurde schon in einem schlimmen Elternhaus geboren, wie hätte ich es denn lernen sollen? Bauen Sie sich das Selbstbewusstsein auf, Sie können die Verantwortung für Sie tragen. Und die dritte Voraussetzung ist eben, ich muss gute Gründe haben, warum oder wozu ich aus der bequemen Opferrolle und der Komfortzone heraustrete und die Verantwortung für mich selbst annehme. Und ob Sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen oder eben nicht, Sie werden unterschiedliche Leben leben. Es wird so unfassbar unterschiedlich sein. Entweder wird es eben ein Leben auf Sparflamme sein, wenn Sie eben die Verantwortung ablehnen. Und das, was ich Ihnen so erzähle, können Sie auch mit Ihren Mitarbeitern führen. Oder es wird eben ein Leben sein, was immer mehr wächst, wo Sie immer mehr Einfluss haben, was immer reicher wird auf allen Ebenen des Lebens. Emotional, in Beziehungen, aber auch eben finanziell und vom Einflussbereich im Job. Ihr Leben mit Verantwortung wird von Wachstum geprägt sein, von innerer Stärke und von dem guten Gefühl, selbst am Steuer zu stehen oder zu sitzen, je nach Gefährt, und Dinge zu gestalten, verändern oder prägen zu können. Und das Ganze funktioniert erst dann, wenn Sie für sich Verantwortung übernommen haben, erst dann können Sie Verantwortung für andere übernehmen. Und so ist dieses grundsätzliche Lebensprinzip von innen nach außen. Und ich habe Ihnen dazu ein Bild mitgebracht. In der Mitte ist unser Kern, wie wir auf die Welt gekommen sind. Seitdem haben wir eben viel gelernt und unser Einflussbereich ist gestiegen. Das ist der gestrichelte Kreis um den Kern herum. Unser Einflussbereich ist in allen 5 Lebensbereichen gestiegen. Unsere Gesundheit, unseren Beziehungen, unseren Emotionen, unserem Job oder unserem Lebenssinn und auch in unseren Finanzen, beruflich wie privat. Konkret heißt das, wir können uns also selbst ernähren, das konnten wir eben als Kleinkind eben noch nicht. Wir können unsere Miete selber bezahlen, wir können selbst entscheiden, welche Beziehungen wir eingehen, privat mit Freunden, mit Lebenspartnern oder eben auch beruflich als Mitarbeiter, Kollege oder Führungskraft. Und wir können besser mit unseren Emotionen umgehen. Wir können uns um unsere Gesundheit sorgen und wir gehen selbst mit unserem Geld um. Wenn wir dazu lernen, erweitern wir unser bisheriges Wachstum, also der gestrichelte Kreis. Und das sind eben die Pfeile, die nach außen gehen. Also Wachstum von innen nach außen. Und wir wachsen in unterschiedliche Richtungen, unterschiedlicher stark, je nachdem, welches Thema in unserem Leben gerade dran ist. Vielleicht kennen Sie auch Menschen, die zwar unglaublich viel verdienen, also im Bereich Finanzen, ganz große Pfeile haben, die sie oder schon einen großen Einflussbereich sich aufgebaut haben und dafür aber in dem Bereich Beziehungen und Emotionen vielleicht noch nicht so weit sind. Oder umgekehrt. Das wäre dann zum Beispiel so, dass diese Menschen nicht so gut vertrauensvolle Beziehungen aufbauen und pflegen können. Der äußere Kreis ganz außenrum markiert den Idealzustand. Also, das ist die Linie von der Beste oder die Beste, der ich werden kann oder die ich werden kann. Das ist eine Idee, das ist kein konkretes Ziel, denn unser Wachstum ist letztendlich, kann ja unendlich nicht, weil es unendlich in der Lebenszeit begrenzt ist, aber inhaltlich kann es unendlich sein. Einige sprechen als Limit von der Erleuchtung, andere sprechen vom Nirvana, was danach, nach der Erleuchtung kommt. Hier geht es mir ganz um weltliche Dinge, also was kann ich noch tun, um noch bessere Beziehungen aufzubauen? Wie kann ich noch reflektierter mit meinen Emotionen umgehen, dass ich eben mich eines Tages überhaupt nicht mehr über die ankommende U-Bahn aufrege, um mal wieder dieses Beispiel zu nehmen. Und gerade auch beim Job und Lebenssinn sind, glaube ich, auch große Felder an Entwicklung möglich. Ebenso bei den Finanzen, ob Altersvorsorge oder eben Budgetplanung im Unternehmen. Und natürlich wirkt sich, also diese unterschiedlichen Lebensbereiche sind natürlich, hängen miteinander zusammen. Und wenn ich meine Kompetenz verbessere, besser darin zu werden in der Kommunikation, dann werden sich natürlich auch, das ist nicht nur im Job, wird sich das auswirken, sondern eben zum Beispiel auch in dem Bereich Beziehung. Und wenn meine Beziehungen positiver sind, dann wird sich das auch auf die Gesundheit, auf meine Gesundheit auswirken, weil ich dann weniger mit negativen, komischen Kommunikationskonstellationen, die mir echt Stress verursachen können, zu tun habe. Gesundes Wachstum geschieht immer von innen nach außen. Und das braucht Zeit. Heute sind wir aber eher darauf gepolt, gerne nach schnellen Patentrezepten mit sofortigen Ergebnissen zu fragen. Da ist so ein Ansatz wie, es braucht Zeit und von innen nach außen und so natürlich nicht besonders populär. Wir orientieren uns viel lieber an dem schnellen sozialen Spiegel, zum Beispiel in den sozialen Medien. Ja, ich habe was Tolles gemacht, ich kriege sofort Antwort dafür, wow, toller Typ. Anstatt halt unserer Leidenschaft zu folgen. Also für die gibt es häufig erstmal keinen Applaus. Im Gegenteil, manchmal vielleicht sogar Spott und Häme, wenn man sagt, man möchte ein eigenes Unternehmen aufbauen oder man möchte eben Führungskraft werden. Dann sagen vielleicht einige im Freundeskreis, du Führungskraft, du bist doch so ein ganz kleines Licht, was willst du denn andere Menschen führen? Und anstatt einer Vision unseres Lebens mit einem Zeithorizont von vielleicht 10 oder 20 Jahren zu folgen, verfallen wir lieber in einen überall praktizierten Singsang der Opfermentalität. Also anstatt die Disziplin für unsere Lebensziele aufzubringen und uns die Zeit dafür auch zu nehmen, geben wir uns lieber dem kurzfristigen Genuss hin und glotzen eben das Dschungelcamp oder andere fragwürdige TV-Sendungen. Viele Menschen denken dann, es gibt halt nur schwarz oder weiß. Also entweder ich mache es mir nur gemütlich oder ich muss wie ein Asket leben. Aber wissen Sie, es gibt so viele Graustufen dazwischen. Man kann also schon seiner Leidenschaft folgen und trotzdem abends auch mal auf dem Sofa sitzen und mit Freunden Pizza essen und das Leben genießen. Lesen Sie doch einfach mal sich ein bisschen durch die Glücksliteratur, durch die Erfolgsliteratur und überall läuft es aber letztendlich auf das Gleiche hinaus. Echtes Wachstum von innen braucht Zeit, führt dafür aber auch zu Erfüllung, Zufriedenheit und Glück. Und dann ist die Frage, wo soll es überhaupt eines Tages hingehen? Das ist jetzt die große Frage aller Fragen. Aber ist das wirklich diese Quick Wins, dieses Dschungelcamp am Abend oder dieses ich bleib doch lieber Mitarbeiter und folge dieser Idee nicht, Führungskraft zu werden? Ist das, wenn Sie mal wirklich 10 Jahre in die Zukunft gehen, ist das dann wirklich so schlau oder ist das vielleicht genau der Punkt, wo ich sagte, damals habe ich vielleicht auf ein bisschen was verzichtet, aber dafür habe ich so viel dazu bekommen. Es ist eben das alte Prinzip von Saat und Ernte. Wenn Sie nicht säen, dann können Sie auch nichts ernten. Wenn Sie ein wenig säen, ernten Sie eben auch nur wenig. Das ist auch keine beliebte Erkenntnis, ist aber ein uraltes Naturgesetz. Mir macht das auch nicht immer Spaß. Ich würde manchmal auch gerne wenig säen und viel ernten, aber so funktioniert es eben nicht. Und genau dieses gleiche Prinzip gilt eben auch nicht nur für uns, sondern auch für unsere Mitarbeiter. Also lassen Sie uns unsere Teams von innen nach außen entwickeln. Ja, fangen Sie wirklich bei den Basics an und geben Sie dem Team Zeit. Und auch wenn Sie gewisse Dinge, Verhaltensregeln und so weiter schon 100-mal gesagt haben, erzählen Sie es zum 101. Mal. Erzählen Sie Ihren Mitarbeitern, dass es Ihnen wichtig ist, dass Sie zusammenstehen, also wie eine Phalanx. Sie erinnern sich an das Bild der Spartaner, das innen gerne fachlich diskutiert hat, bis es raucht, diskutiert werden kann, bis es raucht, aber nach außen eben man zusammensteht und deshalb sich alle sicher fühlen dürfen. Erzählen Sie es 100-mal, erzählen Sie es 200-mal. Manche Saat braucht einfach eine gewisse Zeit, um aufzugehen. Und gerade, wenn es um Vertrauen geht, Vertrauen braucht Zeit. Vertrauensaufbau braucht Zeit. Okay. Warum übernehmen so wenige Menschen Verantwortung? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Antwort, die mir dazu spontan eingefallen ist, ist, weil sie es nicht anders gelernt haben. Ich habe schon erzählt, in unserer Gesellschaft sind Opfermentalität und Schuldzuweisung sehr weit verbreitet, leider. Wahrscheinlich war auch daher das Elternhaus nicht wirklich anders und da wurde auch immer propagiert, dass irgendjemand anders schuld ist, ob es der böse Arbeitgeber ist, der ungerechte Chef, die korrupten Politiker, die blöden anders, die doofe Deutsche Bahn. Und wenn Sie das halt 20 Jahre hören, dann prägt das eben. Und der Grund, warum diese Prägung häufig aufrechterhalten wird, ist der folgende. Weil die Opferrolle viel bequemer ist, als sich einzugestehen, dass man selbst etwas ändern könnte. Also man kann sich so richtig im Mitleid suhlen und auf die ungerechte Welt schimpfen. Das kann man sich zwischendurch auch ruhig mal gönnen. Ja, mit zunehmendem Alter sollten die Abstände aber kürzer werden, die Zeitspannen, in denen sie das brauchen, in denen sie das müssen. Aber das Beste ist eben daran, man braucht nichts zu ändern und man braucht sich nicht zu bewegen, denn man ist ja sowieso nur der Spielball von denen da oben oder wahlweise auch der Pharmaindustrie und den bösen Lobbyisten oder wem auch immer. Und Menschen begeben sich eben auch ungern aus dieser Opferrolle raus, weil sie einem zumindest einen scheinbaren Schutz gibt. Und zwar, also wenn man eben ein schwaches Selbstvertrauen hat, dann kann man sich wenigstens darin einen gewissen Schutz erhoffen. Aber es ist eben nur ein scheinbarer Schutz. Das heißt also nicht wirklich ein Schutz. Denn in Wirklichkeit passiert genau das Gegenteil. In der Opferrolle gibt es erfüllende, selbsterfüllende Prophezeiung, wie überall. Also, ich weiß nicht, ob Sie das Sprichwort kennen, wenn du glaubst, du schaffst es, wirst du schaffen es, wenn du es nicht glaubst, dann wirst du es auch nicht schaffen. Es wird sich auf jeden Fall als wahr bewahrheiten. Und man fühlt sich dann eben dem Leben hilflos ausgeliefert und dann ist man es auch. Und der eigene Einflussbereich schrumpft weiter und damit war auch weiterhin das eigene Selbstvertrauen. Also es ist so eine Negativspirale. Und wo soll auch das Vertrauen in sich selbst herkommen, wenn man sich in dieser Welt konsequent nur als Opfer sieht? Weil viele Menschen keinen Sinn in ihrem Leben erkennen. Und das ist im Grunde ein sehr trauriger Grund. Vielen Menschen geht die Leidenschaft, die Freude an Kreativität, die Freude am Erschaffen frühzeitig im Leben verloren. Denn diese Kreativität, diese Freude, die hatten wir alle als Kind. Und häufig ist es eben in unserem Schulsystem, dass das verloren geht, weil das Schulsystem aus einer völlig vergangenen Zeit stammt, einer Zeit, in der man normierte Fabrikarbeiter brauchte mit normierten Fähigkeiten. Dass diese Zeiten vorbei sind, brauche ich Ihnen ja nicht zu erzählen. Und heute kann aber auch kein Mensch sagen, welche Fähigkeiten denn genau in 5 bis 10 Jahren gebraucht werden. Daher ist es viel wichtiger, sich um diese Grundkompetenzen zu kümmern. Dass natürlich müssen Menschen wissen, wie man addiert, subtrahiert, dividiert und multipliziert. Logisch. Doch es geht um Kernkompetenzen im Leben. Es geht darum, dass Kinder eben, dass das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen eben gestärkt wird, damit sie sich trauen, eben ihre Talente zum Vorschein zu bringen. Also statt dauernd Schwächen zu schwächen, sollte man vor allem Stärken stärken. Nun gut, die Strukturen bestehen nach wie vor und viele Kinder lernen eben, dass ihre Talente nichts wert sind. Es sei denn, dass diese Talente eben in den Kernfächern zu guten Noten und damit zum guten Schulabschluss führen. Und auf diesem Weg verlieren halt viele Menschen die Freude am Lernen und am Ausprobieren. Und das Schlimmste daran ist, dass einige dadurch sogar die Freude am eigenen Leben verlieren. Und es ist schwer bis unmöglich, den Sinn im eigenen Leben zu finden, wenn man sich selbst eben wertlos fühlt. Der Umkehrschluss ist auch hier eine Entscheidung. Und es ist eben schwer bis unmöglich, den eigenen Sinn im Leben zu empfinden, wenn man sich selbst wertlos fühlt. Wo soll es denn herkommen? Jetzt haben wir über die Gründe gesprochen, warum Menschen ungern oder wenig Verantwortung übernehmen. Sprechen wir kurz über die Vorteile, welche Vorteile es hat, für sich selbst und sein Leben Verantwortung zu übernehmen. Mit der Verantwortung greifen sie nach der Macht in ihrem Leben, beruflich wie privat. Sie nehmen Dinge nicht mehr nur hin, sondern kreieren die Umstände, die sie brauchen, um ihre Ziele zu erreichen. Sie sehen also nicht nur das Hindernis, den Berg, sondern sie nehmen die Kraft und den Mut zusammen, darüber zu springen. Durch die Verantwortung für Aufgaben und Menschen wachsen sie selbst und ihr Selbstbewusstsein wächst mit ihnen. Verantwortung zu übernehmen kann für sie also zum Game Changer werden. Denn ob sie das machen oder nicht, ich habe es vorhin schon gesagt, es sind zwei verschiedene Arten von Leben, die da auf sie warten. Vor allem, wenn sie das mal hochrechnen auf die nächsten 5, 10, 20 Jahre. Es wird einen enormen Unterschied im Ergebnis machen. Wenn Sie sich für Verantwortung entscheiden, gibt es ein paar Fragen für Ihren Alltag, die Sie sich immer wieder stellen können. Die Fragen lauten wie folgt. Was erlebe ich eigentlich, wenn ich Verantwortung übernehme? Wie fühlt es sich an? Warum habe ich früher vielleicht gezögert und warum habe ich jetzt gerade gezögert in der Situation? Was brauche ich, um meiner Verantwortung gerecht zu werden? Wo endet in einer bestimmten Situation meine Verantwortung? Und hier bitte immer nur inhaltlich kann Ihre Verantwortung enden. Nie für sich selbst. Diese Verantwortung endet nie, wenn Sie sich dafür entscheiden. Und die letzte Frage, denn die inhaltliche Verantwortung bei Ihnen geendet ist, wer hat sie denn nun und was kann ich tun, damit ein anderer ihr gerecht werden kann? Wenn das zum Beispiel einer Ihrer Mitarbeiter ist oder vielleicht einer Ihrer Führungskräfte, Kollegen. So, und jetzt übertragen wir das Ganze mal auf das Thema Unternehmenskultur. Wird Verantwortung in Ihrer Unternehmenskultur eigentlich überhaupt gelebt? Also übernehmen die Vorstände und Geschäftsführer ihre jeweilige Verantwortung? Haben Sie das Gefühl, vom Vorstand und Geschäftsführer Rückendeckung zu bekommen als Führungskraft? Achtung! Gefahr eines Missverständnisses an dieser Stelle. Es geht nicht um totale Harmonie. Es geht nicht um das Totschweigen von Problemen und Fehlern. Es kann sich richtig auseinandergesetzt werden und auch gestritten werden. Zumindest intern. Sachlich müssen die Dinge diskutiert und auch entschieden werden. Aber zwischen den Menschen wird trotz aller sachlicher Diskussion oder auch Meinungsverschiedenheiten eine Beziehung voller Vertrauen aufrechterhalten und nach außen halten alle zusammen. Wenn Sie das nochmal im Detail nachhören oder nachgucken wollen, Sie wissen, in welchem Video Sie das finden. Wenn Sie sich nach bestem Wissen und Gewissen für das Unternehmen einsetzen, können Sie sich dann sicher sein, im Falle eines Fehlers oder wenn etwas schief geht, dass sich dann alle hinter Sie stellen oder schützen vor Sie, je nachdem, welches Bild Sie da bevorzugen. Können Sie zu den Dingen, die bei Ihnen schiefgelaufen sind, stehen, ohne dafür geköpft zu werden? Das sind entscheidende Fragen. Und wenn das nicht so ist, dann arbeiten Sie im Kleinen in Ihrem Team daran, dass es anders wird, sodass sich das vielleicht irgendwann auf andere Abteilungen überträgt und eben dann als positives Vorbild eben weiterentwickelt. Wie wird Verantwortung in Ihrer Unternehmenskultur gelebt? Dritte Folie dazu. Also, übernehmen Sie jetzt die volle Verantwortung für sich und auch für Ihr Team? Sind die Rahmenbedingungen so, dass Sie die Verantwortung überhaupt übernehmen können? Bitte prüfen. Sie wissen, welche gemeint sind. Und Menschen, die Verantwortung für sich selbst übernommen haben, stellen sich eine entscheidende Schlüsselfrage. Was ist das Beste, was ich unter diesen Umständen tun kann? Und zwar unabhängig von der formalen Position im Unternehmen. Unabhängig davon, ob Sie schon Führungskraft sind oder nicht, und verfallen Sie nicht in die Opferrolle, nur weil Ihr Chef oder Ihr Kunde gerade etwas anders macht, als Sie das gerne hätten. Beweisen Sie schon jetzt, ob Sie jetzt schon Führungskraft sind oder nicht, dass Sie vertrauenswürdig sind, dass Sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dass Sie bereit sind, mitzudenken, und zwar bevor Sie am besten noch befördert werden. Beweisen Sie, dass Sie das Prinzip verstanden haben. Erst kommt die Saat, dann kommt die Ernte. Beweisen Sie erst, dass Sie einen Charakter haben, den man einem Team anvertrauen kann. Das ist nicht selbstverständlich. Natürlich werden Sie nicht von Anfang an alles richtig machen. Das ist ganz normal und das erwartet auch keiner. Und dafür ist die Welt auch viel zu komplex. Aber Ihre Grundeinstellung zum Thema muss stimmen. Und zwar zum Thema Führung. Und Ihre Grundeinstellung zum Thema Verantwortung in der Führung muss stimmen. Und eben das, was wir unter dem Thema Mindset eben schon erarbeitet haben. Zum Schluss habe ich ein paar Aufgaben zu diesem Video. Überlegen Sie bitte, ob Sie die Verantwortung für sich schon übernommen haben und ob das vielleicht auch wirklich in allen Lebensbereichen so ist. Überlegen Sie, ob Sie die Verantwortung für Ihr Team übernehmen wollen und treffen Sie dort eine Entscheidung. Und bitte bearbeiten Sie die Aufgaben auf den Arbeitsblättern zu diesem Video schriftlich. Immer schriftlich. Gedanken sind schon mal eine gute Vorarbeit, aber lassen Sie diese Gedanken in Schrift sich wirklich verdichten. Nur dann haben Sie nachhaltig was davon und können danach auch Ihr Gehirn entlasten und sind frei für andere Dinge. So, das war's zu dem großen Thema Verantwortung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, das alles nochmal zu überdenken, nachzudenken und viel Erfolg bei dem Ausfüllen der Aufgabenblätter.